Das hat ja, glaube ich, einen ganz anderen Ausgangspunkt als das, was es jetzt geworden ist, nämlich ein Klavierkonzert. Ursprünglich war es, glaube ich, ein Solostück und es hat ja eine relativ lange Entstehungszeit.
Ja, ungefähr 6 Jahre, weil es war inzwischen Covid, für 3 Jahre verspätet. Zuerst, ich habe Roger Admirals in Victoria, Kanada getroffen und er hat mir gefragt, ob ich ein Klavierstück für ihn schreiben konnte. Ich habe ja, ganz sicher, er ist unglaublich, ja, virtuos. Aber dann ist der Björn Goldstein in Eklat Sideshow gesehen und hat mir danach nachher gefragt, ob ich ein Stück für Don Eschingen könnte. Und dann, ich habe ihn gefragt, vielleicht ein Ensemble, ein Kammermusikstück. Und er hat gesagt, ich will, dass du mit dem Orchester etwas machen. Also dann habe ich mein ganzes Leben ein Klavierkonzert spielen wollte. Ich bin Pianist und ich spiele nicht vor dem Publikum mehr, aber jeden Tag spiele ich. Und meistens sind Klavierkonzerten ohne Orchester natürlich und ohne zweite Klavier. Aber ja, ich bin sehr begeistert von der Tradition von Klavierkonzerten, von Bach bis Mozart, Schumann und dann Brahms und dann im 20. Jahrhundert auch.
Dann bleiben wir mal vielleicht bei den formalen Grundlagen von so einem Konzert. Tatsächlich, Klavierkonzerte sind meistens dreisätzig. Dieses Stück ist jetzt auch dreisätzig. Ist das so eine Idee, eine klassizistische Anlage zu machen oder darüber hinaus zu gehen?
Ja.
Oder warum diese Dreisätzigkeit?
Ja, natürlich ist es Klassik und das ist ein Problem, natürlich, ja, weil so denke ich, von Form her zu klassistisch. Aber andere Stücke von mir haben auch Sätze. Ich glaube in radikale Musik und auch radikale Form. Aber für dieses Stück wollte ich mehr fragen. Die Frage war, können wir expressive Musik nochmal schreiben? Können wir das machen für die neue Musik? Und das war die Frage. Und ob das klassische Form bedeutet, ich weiß nicht. Aber ich glaube irgendwie für mich, es gibt eine Beziehung doch. Es ist problematisch, aber manchmal müssen wir unsere täglichen Fragen und Kritik auch kritisieren. Ja? Und ich glaube, das war für mich wegen der Expressionismus, ob das möglich ist in dieser Zeit. Und ich glaube doch. Ich meine, es gibt so viel in der Welt, ja, dass wir ängstlich müssen sein, ja. I mean, hier gibt's Krieg überall in der Welt und wir haben gedacht, ja, das war 20. Jahrhundert und schon wieder. Ich glaube, für mich ist jetzt die Frage solche Anxiety, also Angst, nicht in 20. Jahrhundert Expressionismus, nicht in diese Richtung, sondern in unsere Richtung, nochmal fragen können. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Ja, und ich finde das irgendwie, wenn wir zurück zum Form oder zum Ausdruck oder Expression, etwas vielleicht doch romantisch. Aber radikale Romantik, ja. Beethoven war höchst romantik. Ich meine, höchst radikal. Jetzt müssen wir auch radikal sein. Also 3 Sätze, Ausdruck, Expression und so weiter. Wir müssen das neu entdecken. Und das ist die Frage für mich.
Das Stück hat 3 Sätze. Die Sätze haben auch Titel. Hm. Über die Titel sprechen wir noch, was die eigentlich bedeuten, was da eben zum Ausdruck kommt.
Ja.
Aber jetzt kann man auch sehen, dass diese 3 Sätze selbst nochmal in 3 Teile unterteilt sind, mhm, in der Partitur. Und dann sind diese 3 Teile auch nochmal in mehrere Teile unterteilt. Das hat ein bisschen was, also ich war so meine Assoziation, das ist ein bisschen wie ein Labyrinth,
ja,
so eine Art Irrgarten.
Irrgarten, gut, ja. Der erste Satz ist über eine Ameise, was wird wahnsinnig von Pilz, ja. Diese sogenannte Zombie-Ants, ja, diese Ameisen, die infiziert sind und sie machen, was sie nie machen, das normale Leben. Und das ist das Pilz im Gehirn der Ameise. Und dann Pilz wächst vom Gehirn der Ameise. Und dann kann das Pilz schon wieder ihre Spur wieder in Luft und es fällt zum Waldgrund. Aber es ist eine Strategie des Pilzes, ihre Sporen in Luft zu machen. Das ist unglaublich, das Verhalten der Ameise zu wechseln.
Jetzt ist das sehr bildhaft. Ja. Also auch das Zitat, also der erste Satz hat ja dieses Zitat, Once upon a time, an ant met a fungus. Ja. Ja. Ja, also eines Tages begegnet die Ameise einem Pilz. Ja. So, das ist das Bild. Ist diese Musik jetzt auch so bildhaft gedacht?
Ich habe vor 20 Jahren so nur Kopfhörermusik geschrieben. Ja? Das heißt, nur mit Kopfhörer meine Musik zu hören. Das war äußerst abstrakt. Ich wollte, dass die Zuhörer ihre eigene Vorstellung, Imagination, ja, benutzt. Auch ihre eigenen Bilder zu vorstellen. Und jetzt habe ich diese so Programm, es ist wirklich programmatische Musik. Es gibt diese Titel und Text als Programm für das Publikum.
Wenn man jetzt die Titel mal nimmt, also wenn man die liest, also jetzt allein schon den Titel des ersten Satzes, der heißt dreimal Howl, 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 ja. Dann denkt man natürlich jetzt, weil es von einem amerikanischen Komponisten ist, das war jetzt meine erste Assoziation, denkt man an das berühmte Gedicht Howl von Allen Ginsberg. Ja. Aber ich glaube, das ist es jetzt hier nicht.
Ja, am Anfang war das Howl, nur ein Wort Howl, und viele haben gefragt, was ist die Beziehung mit Allen Ginsberg? Aber das Zitat war von William Shakespeare's King Lear. Am Ende heult er, ja, Howl, Howl, Howl. Es ist ein Moment, wo er aus dem Wahnsinn in eigentlich Realität sieht. Und das ist eine sehr, sehr bewegende, emotionale Stelle des Stückes.
Das ist überhaupt ein sehr finsteres Stück von Shakespeare. Ja. Ist das Klavierkonzert auch so finster?
Ja, das ist ziemlich finster, würde ich sagen, ja. Ich frage immer, ob meine Musik irgendwie pessimistisch oder nihilistisch ist. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann das nicht richtig antworten, aber es ist zwischen die Hoffnung und einem Pessimismus. Aber es muss durch den Pessimismus um einen vielleicht ein Flicker, ja, ein klein bisschen von Hoffnung. Ich glaube, am Ende, im dritten Satz, es ist nicht nur eine Obliteration, eine Auslöschung, ja. Es ist nicht nur eine Auslöschung der alles, das Stück, ja, um Kultur. Am Ende gibt es ein bisschen von etwas ganz Schönes, ja, Beauty, Schönheit. In so eine komplette Zerstörung. Man sieht in Beton auf der Straße eine kleine Pflanze wächst, ja, zwischen die Cracks, ja, so. Aber es ist auch sehr finster. Der Kafka hat was ganz Schönes gesagt über die Hoffnung. Er hat gesagt, die Hoffnung ist es überall. Es gibt ewige Hoffnung, aber nicht für uns.
Jetzt haben wir über eins noch gar nicht gesprochen. Also wir haben das Orchester, wir haben das Klavier. Das ist das, was zu einem Klavierkonzert dazugehört. Aber es ist natürlich auch ein Klavierkonzert im 21. Jahrhundert. Also kommt sozusagen noch ein Mitspieler hinzu. Das ist die Elektronik. Ja. Das ist eigentlich fast noch mal wie ein Solist. Welche Rolle spielt die Elektronik in diesem Stück? Und was ist das für eine Elektronik?
Ja, das ist ein Fixed Medium, so ein Playback. Es ist nicht Live-Elektronik, weil ich bin so ein Control-Freak. Ich muss das alles vorher planen und komponieren. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Die Elektronik, die digitale Samples und auch Automatisierung, was das macht für die Musik. Es ist ein bisschen kitschig, wenn ich das sage, aber es ist wirklich ein Live-Musiker, nicht gegen, sondern in einer Dialog- oder Beziehung mit Technologie. Und was können Sie lernen? Die Elektronik muss aufstehen, weil es ist von Lautsprecher, es ist nicht so interessant zu sehen, zu erleben. Ein Live-Performer ist viel interessanter auf der Bühne, einfach so. Es ist irgendwie ganz anders, wenn ein lebendes Person da auf der Bühne ist. Lautsprecher, die sind nur Boxen, Kasten, und das ist nicht so interessant. Also ich als Komponist für Lautsprechermusik muss aufstehen und wirklich eine energiehafte Musik schreiben, um wieder das Lebende hineinzubringen. Wenn ich das schaffe, dann, wenn die Leute, wenn die Live-Performers, Live-Musicians, Musiker zurückkommen und sie sind zusammen mit der Tonband, ja, sie müssen auch eine Beziehung mit der Technologie mitteilen. Es gibt eine Doppelung, einen Doppelgänger-Effekt. Wir wissen nicht, wer macht was. Es gibt Samples von vorher menschlich gespielten Akustikinstrumenten, ja. Und deswegen auch von der Lautsprecher kommen, was ist ähnlich, aber nicht ganz ähnlich, als was die Leute spielen live. Und diese Beziehung ist wirklich für mich interessant. Wenn Technologie und Menschen zusammenleben soll und wenn die Technologie nicht die Menschen ersetzen, aber das ist das Problem, ja, Automatisierung, sie ersetzen und wir brauchen keine Menschen mehr in die Industrie, ja. Aber jetzt ist für mich sehr interessant, wenn sie zusammen, was passiert, was ist diese Beziehung? Ist es Konkurrenz, ist es harmonisch oder ist es etwas unheimlich? Und ich glaube, das ist das Unheimliche, was ein Teil von dieser Finsternis, ja, es ist ein bisschen pessimistisch, würde ich sagen, weil die Menschen werden in die Richtung einer Maschine zu sein, ja. Und das ist sehr problematisch, aber es ist unsere Realität, würde ich sagen.
Und vielleicht noch technisch gesprochen, also diese Samples, wo kommen diese Samples her? Das sind ja vorproduzierte Klänge.
Also ich habe im Keller ein Studio, sehr für Aufnahme, und ich kann alle Instrumente sammeln, alles auf der Instrumente benutzen, zum Beispiel nicht nur Bogen, sondern alle viele Gegenstände, was man wünscht. Ja. Das mache ich, für 20 Jahre habe ich das gemacht und auch gesammelt. Also ich habe viele Databases von diesen Samples gesammelt. In der letzten Zeit frage ich den Kammermusiker, Aufnahme zu machen, und dann ich benutze die. Wenn die Leute zurückkommen, das ist mein Projekt. Zuerst war kein Live-Menschen da und jetzt sind sie wieder da. Es ist wirklich ein Collaboration. Ja? Und auch die Menschen sind zurück auf der Bühne, sie sind noch da, nicht nur Lautsprecher, nicht nur Kopfhörermusik und auch ihre Samples, ja, nicht nur meine. Das letzte Frontier, Grenze, ja, für mich ist es Klänge, die nicht akustisch, sondern synthetic, ja. Das ist das letzte Grenze für mich vielleicht. Wenn sie hineinkommen, dann was mache ich in diesem Stück? Ich versuche, diese Grenze zu übertreten.